Was haben die Nord Stream Pipelines in der Ostsee, Internetkabel in den Ozeanen und Stromkästen der Deutschen Bahn gemein? Richtig, sie gehören zur Kritis, zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Und sie sind damit nicht nur für unser aller Leben von immenser Bedeutung, sondern sie sind auch ein attraktives Ziel für all jene, die dieses Leben behindern oder gar zerstören wollen. Terroristen, verfeindete Staaten und deren Geheimdienste. Besonders anfällig ist die Kritis da, wo die Überwachungsmöglichkeiten durch die natürlichen Gegebenheiten eingeschränkt sind, zum Beispiel in den Weltmeeren. Wie lässt sich das ändern und mit welchen Mitteln? Reichen zivile Mittel da aus oder braucht es das Militär, um zum Beispiel Pipelines und Datenkabel zu schützen? Dieser Frage geht eine neue Studie der SWP nach und zum Team, die sie erstellt hat, gehört auch Fregattenkapitän Göran Swistek, bis vor kurzem noch Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, inzwischen als Referent im Bundesverteidigungsministerium. Hallo Herr Swistek.
Hallo.
Und an der Studie ebenfalls mitgeschrieben und sie herausgegeben hat Dr. Daniel Völsen. Er leitet die SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo, Herr Völsen.
Hallo.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Völsen, starten wir mit Ihnen. Wie definieren Sie denn für die Studie kritische Infrastruktur und wie definiert es die Politik?
Ja, man kann das eigentlich kaum trennen. Es gibt keine glasklare wissenschaftliche Definition und im Grunde fängt beim Verständnis kritischer Infrastrukturen die Politik schon an. Es gibt so eine Art gemeinsam geteiltes Grundverständnis, eine Definition, ein Rechtstext etwa der Europäischen Union spricht hier von einer wesentlichen Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen. Da geht es um Gesundheitsfragen, da geht es um Sicherheit, Sicherheit natürlich ganz vorne mit dabei, aber auch um das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen. Damit ist so eine Art Rahmen gesetzt, aber letztlich schließen sich daran dann eigentlich die interessanten politischen Fragen an. Denn also wenn wir jetzt diesen Rahmen nehmen, wenn wir sagen, es gibt bestimmte Infrastrukturen, die sind von solch herausgehobener Bedeutung, welche sind es denn da? Und da wollen wir mit dieser Studie eben auch einen Beitrag leisten, dass wir sagen, wir gucken uns das jetzt genau für den Bereich des Maritimen nochmal an und machen hier einen Vorschlag dazu, welche der vielen verschiedenen Infrastrukturen, die wir im maritimen Bereich finden, wirklich diese kritische Bedeutung für unsere Gesellschaft haben.
Dann übergeben wir doch direkt mal an den Fregattenkapitän, an Göran Swistek. Was ist denn maritime kritische Infrastruktur?
Lassen Sie mich vielleicht so beginnen. 70% dieser Erdoberfläche sind etwa mit Wasser bedeckt. Dagegen 30% an Land. Dieses ungemein große Gebiet erschließt die Menschheit nun seit einigen Jahren oder eigentlich auch schon in Jahrzehnten und Jahrhunderten immer mehr. Dennoch sagt man so über den Daumen gepeilt, bisher hat man so 10-15% dieser Wasseroberfläche wirklich nutzbar gemacht. Nun entstehen verschiedene Infrastrukturen verstärkt auf See. Wir haben seit mehr als 100 Jahren natürlich Telegrafenkabel, Telefonkabel, mittlerweile sind das Datenkabel, also eine Art verbindendes Element zwischen der Erdoberfläche. Dazu würde ich dann auch vielleicht Seewege zählen als nicht physische Infrastruktur persönlich. Dann haben wir auch die physische Infrastruktur zur Gewinnung von Ressourcen, Plattformen, die auf See gebaut wurden, demnächst auch zur Speicherung von CO2. Auch da werden Installationen errichtet und für die Energiegewinnung zum Beispiel Offshore-Windparks. Das sind so die Infrastrukturen, die wir derzeit auf See haben und die enorm zunehmen. Kritisch werden sie dann, wenn diese Infrastrukturen, wenn diese beeinträchtigt sind und es gibt erhebliche Versorgungsengpässe oder gar die öffentliche Sicherheit wird gestört.
Und kann man da unterscheiden, glasklar, zwischen maritimen zivilen kritischen Infrastrukturen und maritimen militärischen kritischen Infrastrukturen oder sind die auch zum Teil deckungsgleich?
So eine ganz klare Trennungslinie kann ich da nicht ziehen. Am Beispiel der Seeverbindungswege, die werden genauso für den Handelsverkehr global genutzt, für die Ernährungsversorgung, wie sie natürlich auch für Streitkräfte genutzt werden, zur eigenen Versorgung, für die eigene Nutzung. Ähnlich ist es ja mittlerweile mit Datenkabeln. Das Datenvolumen, was da durchfließt, und das ist ja groß, etwa 95% unserer Kommunikation laufen über diese unterseeischen Datenkabel. Das sind sowohl Börsendaten, Wirtschaftsdaten, aber auch der Kauf bei Amazon wird darüber abgewickelt, genauso wie es mittlerweile auch verschlüsselte militärische Daten sein können.
Also immense Auswirkungen, die man gar nicht so richtig beziffern kann wahrscheinlich, oder? Auf unser Leben.
Genau.
Wenn ich da nochmal kurz reinspringen darf bei der Frage, was sind die militärischen, was sind die nicht militärischen? Es gibt natürlich genuin militärische Infrastrukturen auch. Ich glaube, wir müssen nochmal trennen, was ist quasi der Charakter der Infrastrukturen und was ist der Charakter der Bedrohung, denen diese Infrastrukturen ausgesetzt sind. Was sind auch, darauf werden wir noch zurückkommen, was sind dann Möglichkeiten, sie zu schützen? Also es kann auch sein, dass unter bestimmten Umständen eine besonders kritische Infrastruktur, obwohl sie im Wesentlichen primär eine zivile Infrastruktur ist, dann doch auch einen militärischen Schutz braucht.
Und genau darauf wollen wir jetzt auch kommen. Wir haben in den vergangenen Monaten, Jahren immer wieder in den Medien Berichte über Anschläge auf vor allem Energieinfrastrukturen gehört, gelesen, gesehen. Nord Stream Sabotage als jüngstes und sehr prominentes Beispiel. Dabei, wenn man in die Geschichte schaut, Herr Füllsen, da sind Datenkabel ja schon sehr, sehr, sehr viel länger Ziel von Sabotage. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in die Geschichte der Datenkabel.
Ja, vielleicht ein kurzer Ausflug, weil ich das manchmal wirklich hilfreich finde, nochmal etwas weiteren historischen Blick einzunehmen. Heute reden wir über Datenkabel, die uns letztlich vor allem die Grundlage des Internets bilden. Da wird per Glasfaser werden Daten ausgetauscht. Das baut auf letztlich auf den frühen Telegrafennetzen des 19. Jahrhunderts. Und ein tatsächlich politisch brisanter, letztlich spektakulärer Fall betrifft den Beginn des Ersten Weltkrieges. Denn da war es tatsächlich so, dass eine der ersten Kriegshandlungen der Briten, als sie in den Krieg eingetreten war, darin bestand, dass sie die Telegrafenverbindung des Deutschen Reiches durchtrennt haben. Fast alle, bis nämlich auf eine einzige. Und die, die übrig geblieben ist, die haben sie dann abgehört. Und das hat ganz praktisch natürlich die Kommunikationsmöglichkeiten des Deutschen Reiches an der Stelle erheblich eingeschränkt. Die konnten weniger ihre Sicht auf den Krieg in die Welt tragen und waren auch eingeschränkt darin, vertrauliche, geheimzuhaltende Informationen militärischer oder diplomatischer Art auszutauschen.
Jetzt haben wir Gott sei Dank gerade keinen Krieg in Deutschland. Was passiert denn aber, wenn jetzt ein Kabel gekappt würde, das Deutschland sozusagen mit Internet versorgt?
Da passiert erstmal nichts.
Nein?
Das ist auch was, nein, tatsächlich, das ist auch in gewisser Weise der Normalfall. Also diese Kabel liegen ja in recht unwirtlichen Gegenden. Da gibt es immer mal wieder natürliche Ursachen, dass die beschädigt werden. Ein Klassiker ist, dass Fischer mit ihren Treibnetzen sich quasi an so ein Kabel hängen und das so lange mitziehen, bis es reißt. Das ist an sich kein Problem. Mhm. Es gibt dann auch eine Infrastruktur, wiederum eine Infrastruktur an Reparaturschiffen, die dann sich darum kümmern, die Kabel zu reparieren. Und ich hatte es ja angedeutet, das Netz heute funktioniert anders als früher. In dem Internet, so wie es heute aufgebaut ist, suchen sich die Daten dann automatisch, also über bestimmte Protokolle geregelt, automatisch einen anderen Weg, wenn ein Weg, ein Kabel physisch zerstört ist. Das heißt, ein einziges Kabel ist nicht das Problem. Es gibt aber Probleme, wenn wir über bestimmte Verdichtungen von Kabeln reden, bestimmte Routen reden.
Was ist dann da das Problem?
Also wenn wir ein Kabel haben, das ausfällt, dann kann das, was da an Daten drüber abgewickelt wird, problemlos umgeleitet werden. Wir haben aber, wenn wir uns das globale Netz, auch dann das Netz rund um Europa angucken, bestimmte Anlandestellen, wo besonders viele wichtige Kabel ankommen. Und wir haben auch unterschiedlich wichtige Kabel. Also um das nochmal zu erklären, die Entwicklung auch technisch dieser Kabel geht die ganze Zeit voran. Und die älteren Kabel haben eine relativ geringe Übertragungskapazität. Neuere Kabel übersteigen das oft um ein X-faches. Das heißt, wenn jetzt so ein altes Kabel mit einer geringen Übertragungskapazität ausfällt, ist das kein Problem. Wenn von den neueren eins ausfällt, vielleicht sogar zwei, drei gleichzeitig, dann wird es zum Problem. Mhm. Das ist auch das, was wir uns in der Studie angucken. Wo gibt es jetzt Punkte, wo wir eine Verdichtung haben von kritischen Infrastrukturen wie diesen Unterseekabeln? Gucken uns auch die anderen Infrastrukturen an, weil wir sagen, das ist dann der Ort, das sind dann die Orte, wo wir als Gesellschaft besonders verletzbar sind.
Ja, wahrscheinlich sind das dann die Orte, wo mehrere Kabel nicht nur anlanden, sondern vielleicht auch zusammenkommen und in neue Richtungen, ähnlich einer Kreuzung sozusagen wieder ausstrahlen, so, oder?
Genau, also wir nennen die Knotenpunkte, auf Englisch wird der Begriff Choke Points verwendet. Ich habe noch keine schöne Übersetzung gefunden. Wirkpunkte ist ein bisschen drastisch, aber trifft es eigentlich ganz gut. Das sind so die Nadelöhre. Da wird es kritisch. Und ein Beispiel für so ein Nadelöhr sind etwa die Verbindungen, die von Marseille ausgehen. Das sind die Verbindungen, die Europa mit dem Nahen Osten und weiter dann mit Asien verbinden. Und wenn jetzt zum Beispiel da die Kabel beschädigt werden würden, dann entsteht ein relativ hohes Aufkommen an Daten, die umgeleitet werden müssen. Auch das schafft das System noch. Wirklich kritisch würde es, wenn jetzt mehrere solcher Knotenpunkte, mehrere solcher Nadelöhre, die für Europas Anschluss an die Welt wichtig sind, gleichzeitig angegriffen werden würden. Das ist ein extremes Szenario, aber es gibt eben jetzt eine Bedrohungslage, in der die russische Regierung ganz explizit sagt, sie haben diese Kabel im Visier. Sie haben die ausspioniert, sie wissen, wo die sind, sie haben die Fähigkeiten, sie zu zerstören und sie können uns da verletzen.
Herr Swistek,
Ähnliches lässt sich ja auch für andere Infrastrukturen festhalten. Wenn ich jetzt in Stromtrassen, Stromkabel, die auch auf See verlegt sind, gucke, die werden in Zukunft auch enorm ausgebaut. Dasselbe Offshore-Windparks, Pipelines, da haben wir Gebiete, wo sich solche Infrastrukturen verdichten, wo unsere Abhängigkeit damit auch immer größer steigt, die in Zukunft für uns noch mehr Relevanz haben. Der Ausbau zum Beispiel von Offshore-Energie in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone soll bis 2045 einen Mengenwert von 70 Gigawatt erreichen. Und soweit ich informiert bin, ist so der Durchschnittsverbrauch Deutschlands so bei 60 bis 65 Gigawatt. Das heißt, mehr als wir eigentlich für unsere eigene Nutzung brauchen, und wir haben auch ja noch andere Quellen, aus denen wir Strom erzeugen. Das heißt, es betrifft dann den europäischen Markt auch, weil das nicht nur in Deutschland genutzt wird. Deswegen haben diese Störungen dann auch kaskadenartige Effekte.
Und damit auch Auswirkungen auf die Aufgaben des Militärs, also oder anders gefragt, sind diese Knotenpunkte und das, was Sie eben beschrieben haben, auch schon im Fokus des Militärs, Herr Swisdek?
Da müssen wir so ein bisschen differenzieren. Zuerst müssen wir erstmal festhalten, dass all diese Infrastrukturen überwiegend privatwirtschaftlich betrieben werden. Dieser private Betreiber hat bestimmte Aufträge, Aufgaben, die ihm mitgegeben sind zum Schutz seiner eigenen Infrastruktur, wie das auch an Land ist. Der Zugang muss kontrolliert werden. Es müssen gewisse Schutzmechanismen eingerichtet werden. Das kann der Betreiber in den meisten Fällen ja auch leisten. Wo es dann schwierig wird, sind natürlich, wenn irgendwelche Akteure dies mit auch militärischen oder anderen staatlichen Mitteln jenseits von einfachen Strafakten dann beeinträchtigen wollen. Und dazu guckt man natürlich derzeitig in verschiedensten Bereichen, in verschiedenen multinationalen Initiativen, wie dort ein Schutz generiert werden kann. Eins der großen Foren, und das werden die Hörer sicherlich wissen, ist zurzeit die NATO, die natürlich guckt, wie auf hoher See und insbesondere in den ausschließlichen Wirtschaftszonen der Alliierten der Schutz verbessert werden kann und wie ein Beitrag von Streitkräften da aussehen können, weil Streitkräfte bringen vielleicht gewisse Fähigkeiten, Eigenschaften mit an den Tisch, die andere Sicherheitsorgane so nicht besitzen. Das Lagebild, was zum Beispiel auf See geführt wird durch Kriegsschiffe, die dort ständig 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr auf- und abfahren. Dadurch kann man natürlich eine bessere Übersicht bekommen über die Schiffsbewegung und was aus dem normalen Regelverkehr vielleicht als verdächtiges Verhalten herausfällt, was man sich dann einmal genauer angucken muss oder an entsprechende Sicherheitsorgane übergibt, dass die sich damit befassen. Und natürlich auch der zweite Strang, wo ich sagen würde, allein schon mehr Präsenz in bestimmten Schwerpunktregionen, so wie Daniel das gerade auch schon ausgeführt hatte, diesen Chokepoint zu zeigen, hat ja schon mal eine, für zumindest den Akteur, der vielleicht was plant, eine abschreckende Wirkung.
Weil wir da auch,
wollen wir auch gleich noch ein
Ja, wenn ich darf, also weil wir sind ja genau wieder mitten in der Diskussion, die wir im Kreis der Autorinnen und Autoren dieser Studie auch immer hatten, und ich würde es gerne mal hervorheben. Also das eine Problem ist schlicht einfach auch die Weite des maritimen Raums. Also selbst wenn wir jetzt an die Ostsee, Nordsee denken, sind das einfach riesige Gegenden, und gut, da muss man sehen, man kann natürlich immer mehr Ressourcen reinstecken, aber es wird auch auf Dauer schwierig sein, da eine flächendeckende Überwachung möglich zu machen. Und hinzu kommen dann noch eine ganze Menge rechtlicher Hürden. Da hat unser Kollege Christian Schaller in einem Beitrag das nochmal ausgeführt. Also wenn wir über das Gebiet der Küstenmeere, was quasi noch souveränes Gebiet ist, hinausgehen, werden die Befugnisse für öffentliche Stellen, Schiffe sich genauer anzugucken, auch schon sehr schnell sehr dünn. Das heißt, da ist auch die Frage, was kann man da eigentlich machen, wenn man verdächtiges Verhalten sieht?
Das sind ja aber schon Eskalationsstufen, die eher so Stufe 2, 3 und so weiter sind. Vielleicht gehen wir nochmal an den Anfang zurück und zum zivilen Schutz der kritischen Infrastruktur. Herr Swisdek hat das eben schon so angedeutet, was da so möglich ist. Herr Fösen, wie kann man denn zum Beispiel solche Kabel schützen? Also die werden auf dem Meeresboden verlegt, und was passiert dann noch? Einen Zaun kann man ja schlecht drumherum machen.
Ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Also wenn wir sagen, es geht darum zu gucken, wo in diesem ganzen Gefüge von Infrastrukturen sind die Verdichtungen, die besonders schützenswert sind, dann müssen wir es an dieser Stelle, auch das ein Ergebnis unserer Studie, im europäischen Maßstab denken, im kontinentalen Maßstab denken. Das heißt, es reicht nicht, sich alleine Deutschland anzugucken, sondern wir müssen gucken, wo sind wir bei Energieverbindungen, bei Wegen für den Handel mit Nahrungsmitteln oder bei Kommunikationskabeln auf andere Länder auch angewiesen. So, wenn man jetzt diese gesamteuropäische Analyse macht und feststellt, okay, wir haben da bestimmte Verdichtungen, dann ist der erste und meiner Meinung nach wichtigste Ansatz zu gucken, können wir es schaffen, dass wir diese Verdichtungen auflösen? Also können wir durch neue Verbindungen, durch neue Anlandepunkte, durch neue Häfen, durch Verteilung von Häfen und so weiter es schaffen, dass etwas, was wir heute als kritische Infrastruktur beschreiben, in Zukunft dann nicht mehr kritisch ist, weil daran im Einzelnen nicht mehr so viel hängt.
Das heißt, es müsste sie eigentlich mehrfach geben.
Also einfach gesagt, ja, mehr Diversität, man kann auch über verschiedene technische Wege nachdenken, aber im Prinzip, ja, mehr Wege, mehr Anlandepunkte und das kostet Geld. Das ist was Göran hat das angesprochen, diese Infrastrukturen sind in der Regel in privatem Besitz und jetzt kommt eben eine neue Dimension hinzu, dass man sagt, na ja, wir müssen uns jetzt hier vor einer ganz besonderen Bedrohung nochmal anders schützen und deswegen eben auf Diversität setzen, auf Resilienz, also die Fähigkeit, auch schnell Reparaturen wieder durchzuführen etwa. Da kommt nochmal eine neue Ebene mit dazu.
Und das ist aber auch für die unterschiedlichen Infrastrukturen auch unterschiedlich aufwendig und dann eben auch unterschiedlich teuer. Also bei Kabeln nochmal das Bild, man legt es auf den Meeresboden und dann kommt das irgendwo raus, sehr, sehr, sehr vereinfacht. Das ist ja bei Pipelines eine ganz andere Komplexitätsstufe. Wer soll das am Ende bezahlen?
Ja, das stimmt. Und das ist eine Sache, die ich sagen würde, letztlich politisch zu entscheiden ist. Es gibt hier ein gewisses Level, wo die Privatbetreiber selbst dafür zuständig sind, eine gewisse Sicherheit gegen, sagen wir mal, erwartbare Risiken mit einzuplanen, mit einzukalkulieren. Wenn wir sagen, da gibt es jetzt eine Ebene, wo wir uns als Gemeinwesen, als Staat bedroht sehen durch potente staatliche Akteure, dann würde ich sagen, es ist auch Aufgabe dann des Gemeinwesens, diese zusätzlichen Kosten zumindest in Teilen zu tragen. So als Orientierungslinie. Aber natürlich, am Ende geht es da um viel Geld. Und Sie haben es angesprochen, gerade bei komplexer Energieinfrastruktur, da baut man nicht mehr eben noch eine zweite Pipeline. Und das muss am Ende daher auch politisch entschieden werden, wie man genau hier welche Kosten verteilt.
Herr Swistek, Sie hatten es auch schon angesprochen, die Marine, die Deutsche, aber auch die der anderen Länder, mit denen Deutschland verbunden ist, die sind überall präsent, ganz global gesprochen auf den Weltmeeren, sehen, was da passiert. Wie kann sie dadurch zum Schutz der kritischen Infrastruktur beitragen?
Ich habe das ja, glaube ich, schon ein bisschen so angedeutet. Zwei Stichworte, die mir da sofort immer wieder so in den Kopf schießen, die mittlerweile auch so ein bisschen im öffentlichen Raum diskutiert werden. Abschreckung durch Präsenz, allein schon dadurch, dass man in diesen Schwerpunktregionen von kritischer Infrastruktur mehr Präsenz zeigt, mehr vor Ort ist, hat das ja schon eine abschreckende Wirkung. Potenzielle Gegner überlegen sich zweimal, ob sie denn irgendeine Aktion dort an kritischer Infrastruktur vielleicht planen und durchführen, weil natürlich die Gefahr der Entdeckung recht hoch ist. Und das bringt mich zu dem anderen Terminus, den ich da auch manchmal gerne nutze, das ist Abschreckung durch Attribuierbarkeit. Dadurch, dass ich ein besseres Lagebild habe, weiß um die Vorgänge, die auf See in diesem großen Raum passieren und die Unregelmäßigkeiten dann auch besser erkennen kann, kann ich auch besser agieren und in dem Sinne, dass potenzielle Gegner wissen, dass ich ein solches Lagebild habe, werden sie auch weiterhin abgeschreckt, weil ein Kennzeichen dieses Agierens in dieser hybriden Konstellation ist ja, dass dieser potenzielle Gegner nicht erkannt werden will. Er möchte ja unterhalb der Schwelle eines konventionellen Angriffs gegen einen Staates bleiben und die Schädigung solcher Infrastruktur zur Destabilisierung zum Beispiel von Staaten, Gesellschaften nutzen für sich.
Da gibt's ja durchaus Beispiele, wo sowas funktioniert hat mit so einer Abschreckung. 2008 bis 2012 etwa gab es diese vielen Angriffe von Piraten an vor der Küste Ostafrikas, wo man dann gesagt hat, okay, wir schicken da jetzt vermehrt Patrouillenboote hin und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Ist das ein Modell?
Man kann sich sowas analog ähnlich vielleicht vorstellen. Wie das Ganze rechtlich, völkerrechtlich vor allen Dingen ausgestaltet ist, ist noch ein bisschen schwierig, weil das Seerechtsübereinkommen muss im Einklang damit stehen. Das ganze Mandat, was da gefasst werden würde, müsste im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen und in den ganzen völkerrechtlichen Verträgen stehen. Aber Sie haben das gerade angesprochen. Natürlich sind solche Handlungsoptionen, mehr Präsenz zu zeigen, ein möglicher Weg. Wobei es hier in dem konkreten Fall ja bei der Piraterie hat es dann zu Verlagerungen in andere Bereiche, geografische Bereiche, andere Aktivitäten, kriminelle Aktivitäten geführt. Das muss man im Gesamtkonstrukt natürlich mit betrachten. Im Rahmen unserer Studie haben wir natürlich herausgearbeitet, und das war das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, es gibt bestimmte Gebiete, wo verschiedenste Infrastrukturen wirklich zusammenlaufen, die für uns in der europäischen Perspektive eine so große Relevanz haben, dass es notwendig wäre, dass wir unseren Fokus auf diese Kerngebiete oder diese Fokusgebiete, Chokepoints, deutlich stärker richten, weil wenn jemand uns nachhaltig schaden will, dann kann er das wahrscheinlich dort machen.
Mhm. Und um das vielleicht nochmal, wenn ich Ihnen ins Wort falle, nochmal zu verstärken. Also wir denken zum einen nach über maritimen Infrastrukturen rund um Europa, an den Küsten Europas. Die Frage, wo sind da verletzbare Nadelöhre, Knotenpunkte? Und das andere ist eben, was jetzt bei Göran anklang, dass man aber sich natürlich auch diese Infrastrukturen im globalen Maßstab angucken muss, weil es eben auch sein kann, dass es Infrastrukturen gibt, die weiter entfernt sind von Europa und trotzdem von uns eine eben kritische Bedeutung haben. Und wir hatten jetzt über Seewege gesprochen, mir scheint das schon etwas etablierter zu sein, an bestimmten Stellen zu überlegen, wie kann man Seewege auch sichern. Das muss man jetzt, und ich glaube, da fängt man eigentlich noch ein bisschen früher an, eigentlich noch erweitern darum, was gibt's denn da noch an kritischen Infrastrukturen im maritimen Raum, über die wir hier gesprochen haben. Und da, glaube ich, muss man zum Teil auch mit internationalen Partnern erstmal quasi einen Dialog beginnen und zu sagen, pass mal auf, bei euch vor Singapur kommen so viele Unterseekabel zusammen, lasst uns mal in einen strategischen Dialog darüber eintreten, was die für eine Bedeutung haben und wie wir die gemeinsam besser sichern können.
Herr Swistek, gibt es diesen Dialog zum Beispiel innerhalb der NATO?
Ja, es gibt diesen Dialog innerhalb der NATO. Im Schwerpunkt in der NATO wird das gerade geführt durch eine deutsch-norwegische ursprünglich mal Initiative. Daraus haben sich mittlerweile zwei Arbeitsstränge oder mindestens zwei größere Arbeitsstränge in der NATO herausgebildet. Das eine ist eine Zelle, die sich direkt im NATO-Hauptquartier angesiedelt hat, die zum einen für die NATO potenzielle Handlungsoptionen zur Verbesserung des Schutzes kritischer Infrastruktur erarbeiten soll. Dabei guckt man von Sicht der NATO auf die ausschließliche Wirtschaftszone und zum gewissen Umfang Hohe See natürlich, nicht in die Territorialgewässer. Das ist den Staaten weiterhin selbst ihre eigene Aufgabe weiter vorbehalten. Der zweite Handlungsstrang, den man in der NATO dann auch so weiter verfolgt, ist die Verbesserung des Lagebildes auf See. Und dazu versucht man auch insbesondere mit den zivilen Betreibern in einen engeren Austausch zu kommen und natürlich technische Möglichkeiten zu entwickeln, vorhandene Informationen, Daten, die es gibt, von Betreibern kritischer Infrastruktur in dieses Lagebild einzubinden. So als Beispiel, viele Offshore-Windparks haben zum Beispiel eine Kamera mit drauf, die so ein bisschen den Seeraum um den Offshore-Windpark absucht. Das läuft dann in der Regel bei den Betreibern oder einem zivilen Sicherheitsfirma auf, die gucken kann, fahren dann zum Beispiel Fischerboote verbotenerweise an die Anlagen ran. Genauso haben die Betreiber von Unterseedatenkabeln bestimmte Informationen, Daten über den Zustand ihrer Datenkabel, beziehungsweise kann man anhand der technischen Möglichkeiten auch erkennen, was im Umfeld dieser Datenkabel passiert, dass man diese Daten auch in dieses Lagebild mit einfließen lässt.
Und wo befindet sich Deutschland gerade in dieser Diskussion? Sie hatten es gesagt, Sie haben es angestoßen, aber wenn man jetzt auf die kritische Infrastruktur in Deutschland schaut oder vor den deutschen Küsten schaut, haben Sie den Eindruck, da ist man schon ganz gut in der Absicherung oder ist da noch eher viel Luft nach oben?
Wenn ich da mal vielleicht anfange, hier müssen wir ein bisschen uns die deutschen Gegebenheiten noch einmal genauer betrachten. Und jetzt hole ich so ein bisschen länger aus. Wir haben verschiedene Seegebiete, die dann durch verschiedene Verordnungen, Rechtsräume auch so ein bisschen definiert werden. Wir haben zum einen das Küstenmeer, die Territorialgewässer oder 12-Seemeilen-Zone. All diese Begriffe werden ja auch immer wieder benutzt. Das ist inneres Gewässer, das ist Staatsgebiet. Da haben einen Schutzauftrag jenseits der Schutzaufgabe, die natürlich der private Betreiber hat, die Länder. Dann in einer späteren Folge könnte der Bund eine Schutzaufgabe hier haben, wenn die Länder es nicht leisten können, beziehungsweise es auch länderübergreifend ist. Danach kommt dann auf der See zum Beispiel ein Gebiet, das nennt man diese ausschließliche Wirtschaftszone. In der Regel ist die Definition, wenn es möglich ist, dass diese bis zu 200 Seemeilen ausgebreitet werden kann, in dieser ausschließlichen Wirtschaftszone findet schon bereits das internationale Seerecht Anwendung. Jedoch haben Staaten immer noch funktionale Aufgaben, die sie wahrnehmen können, auch Schutzaufgaben, die sie funktional haben, die sie dann in, eigentlich ist es so eine Einzelfallbetrachtung, welcher Aspekt, welches Thema dann betroffen ist. Und das ist bei uns in Deutschland natürlich teilweise auch ressortübergreifend ausgelagert. Schutzseewege, Implementierung, Sicherheit auf See ist zum Beispiel ein Thema, was beim Verkehrsministerium ist. Strafverfolgung während Bundespolizei zum Beispiel eine Aufgabe der Bundespolizei, das ist beim Innenministerium. Und da sind wir derzeitig national noch in einer Phase, wo wir versuchen, diese verschiedenen Stränge auch ein bisschen besser zu koordinieren, zusammenzuführen, dass wir eine gemeinsame Übersicht haben, was passiert da und wer ist der am besten dann gerade in einem bestimmten Szenario, bei einem bestimmten Zwischenfall agieren kann mit seinen Fähigkeiten.
Und wo sind wir da gerade?
Also wenn ich mal vielleicht einspringen darf, mal versuchen darf, so ein Gesamtbild, wie ich es wahrnehme, du kannst da korrigieren, Göran. Also ich würde sagen, es gibt keinen Grund zur Panik, aber es gibt gerade in Deutschland doch auch noch einen gewissen Nachholbedarf. Also wenn man sich das anguckt auf Ebene der EU-Kommission im Rahmen der NATO, du hast es angesprochen, Göran, da gibt es Diskussionen eben genau um diese Fragen Schutz des maritimer kritischer Infrastrukturen schon seit längerem. Man sieht das auch bei einigen der anderen europäischen Mitgliedstaaten, vor allem die mit großen Küstenlinien. Das spielte bei uns bis jetzt, das würde ich schon so allgemein sagen, nicht die große Rolle. Da waren die Anschläge auf die Nord Stream 2 Pipeline sicherlich so ein Moment, wo auf einmal nochmal neue Aufmerksamkeit entstanden ist. Göran hat es gerade beschrieben, es gibt da eine ganze Menge von Dingen, die quasi auch in den Zuständigkeiten innerhalb Deutschlands auch geklärt werden müssen. Ich würde immer wieder darauf bestehen, man muss das Ganze noch im europäischen, im NATO-Kontext mit Partnern abstimmen. Das ist alles nicht komplett trivial. Aber nochmal, es gibt meiner Meinung nach im Moment keinen Grund zur Panik. Es gibt da Dinge, die wir tun können, um Risiken, die bestehen, noch ein Stück weit weiter abzumildern. Wir werden dann die perfekte Sicherheit schaffen, wie auch sonst nirgends, aber hier auch nicht. Aber wir können Dinge tun, um Risiken, die wir sehen, nochmal etwas zu mildern. Wenn wir das machen, glaube ich, sind wir dann auf einem guten Weg.
Sagt Dr. Daniel Völsen. Zusammen mit Göran Swistek hat er uns erklärt, was maritime kritische Infrastruktur ist und wie man sie sichern kann. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden.
Sehr gern.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Neben weiteren Leseempfehlungen finden Sie unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes auch einen Link zur Studie, die wir hier erwähnt haben. Wenn Sie über alles Neue aus der SWP immer zeitnah informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media, zum Beispiel bei LinkedIn oder X. Wir freuen uns aber vor allem auch sehr, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und Interessierten weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.